Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, also das ist das Buch. Sie sehen es da hinten, da ist es auch noch ein bisschen kraftmäßig verzerrt. Bei C.H. Beck erschienen. Durchaus, glaube ich, medial gut aufgenommen. Wie viele Termine haben Sie jetzt hier so? Sind Sie gut unterwegs?
Auf der Messe?
Ja.
Ja, schon so 12 oder so, ja.
12, okay. Das muss man als Autor dann irgendwann auch können.
Da muss man durch, ja.
Rausgehen und die immer gleichen Fragen beantworten.
Nein, ich hoffe, jetzt kommen ganz andere, die ich noch nie gehört habe.
Dann gucken wir mal. Wobei, es gibt natürlich immer ein paar grundlegende Fragen. Aber ich frage jetzt einfach mal noch das Publikum. Hat jemand Kraft schon gelesen? Also, da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial da. Deswegen jetzt der Hinweis, bevor ich es vergesse. Für all die, die es nach dem Gespräch tun wollen, da ist auch der Herr noch, der Kraft mit hat, der auch Frühling der Barbaren, das der erste große Erfolg für Jonas Lüscher da hat, und sie sind nachher auch noch ein paar Minuten da zum Signieren. So, also da haben wir da ein bisschen da die Linien drunter gezogen. So, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, also Frühling der Barbaren war der erste große Erfolg, der sich für mich auch fast so ein bisschen als Überraschungserfolg so medial vermittelt hat. Und jetzt der Roman, den Frühling der Barbaren war als Novelle betitelt, jetzt der Roman Kraft. Es war ja ein gutes Polster, auf dem man aufbauen kann, denke ich. Oder war das jetzt eher ein Polster, das alle jetzt immer... Schon damals hieß es ja, Mensch, aber warum schreibt er nicht mal den großen und den dickeren Roman?
Ja, den dicken Roman habe ich auch diesmal nicht hingekriegt. Das ist ein dünner Roman geworden. Aber natürlich, das war irgendwie eine komfortable Situation, weil ich wusste, ich habe jetzt ein schönes Verlagshaus, wo ich untergekommen bin, und die Leute warten irgendwie auf ein zweites Buch. Das war natürlich sehr, sehr schön, ja.
Es geht in Kraft um einen Professor, einen Tübinger Professor, der eine sehr, ja, ein Angebot enthält, in die USA zu gehen. Vielleicht erläutern wir kurz gemeinsam das Setting. Was ereilt ihn denn? Weil Sie haben den Titel des Vortrags sicherlich besser drauf.
Ja, also es ist dieser Professor Kraft, ein Tübinger Rhetorikprofessor, auf dem Walter-Jens-Lehrstuhl sitzend, in sehr, sehr unglücklich in zweiter Ehe verheiratet mit pubertierenden Zwillingsmädchen, der eine Einladung kriegt eines alten Studienfreundes aus Berliner Studientagen, der mittlerweile in Stanford im Silicon Valley an der Universität sitzt, und ein Silicon Valley Milliardär, ein Tech-Milliardär hat eine wissenschaftliche Preisfrage ausgelobt und bietet da $1 Million für die beste Beantwortung. Und die Frage ist im Grunde genommen die gute alte Theodizee-Frage, warum also, wenn Gott allmächtig und gütig ist, er das Übel in der Welt zulässt. Das wird allerdings formuliert in dieser sehr optimistischen Leibnizschen Formulierung, dass wir, also dass alles, was ist, ist gut, aber wie wir es dennoch verbessern können. Also eine sehr technikoptimistische Frage. Und Krafts Ehefrau findet, er soll jetzt dahin fahren und diese Million nach Hause bringen, damit sie dieses Experiment, womit sie die Ehe meint, abbrechen können. Und Kraft reist also mit ziemlich viel Druck im Gepäck in das Silicon Valley, um diese Frage zu beantworten.
Es ist auf jeden Fall ein Roman, in dem Technik und in dem Philosophie drinstecken. Sie selbst haben Philosophie studiert, wollten ja auch hier eine Dissertation schreiben. Jetzt ist der Roman aber draus geworden. Themen zunächst mal, die nicht sehr, ich weiß nicht, wenn Theodizee hier schon fällt, ich musste da auch erstmal googeln und Leibniz und was hat es damit auf sich. Wie verpackt man diese Themen so, dass sie auch unterhaltsam werden?
Indem alles, was philosophisch reflektiert wird, immer ganz zwingend ist für den Fortgang der Geschichte und für die Entwicklung der Figuren. Also die Philosophie darf in einem Roman nie abgetrennt oder abgekoppelt sein vom Erleben und von der Dringlichkeit der Welt und der Figuren. So, das muss Hand in Hand gehen. Also es darf nicht in Art eines Vortrages nebenher passieren.
Müssen Sie sich da oder schaffen Sie es, sich da schon zu bremsen, oder muss da eventuell auch der Lektor mal sagen, oh, das wird der Leser vielleicht nicht verstehen?
Nein, das versuche ich eigentlich von Anfang an so zu machen, dass das funktioniert. Also ich versuche es immer so zu machen, dass man, wenn man das Wissen hat und die Vorbildung und so, dass man sehr, sehr viele Hinweise kriegt und Querverweise hat und da Dinge erkennt. Also wer zum Beispiel Voltaires Candide gelesen hat, wird ganz viele so Candide-Motive finden in dem Buch. Aber es ist mir immer ein Anliegen, dass also auch jemand, der jetzt Candide nicht präsent hat, trotzdem dieses Buch gut lesen kann und es versteht. So, das fände ich eigentlich, das ist schon wichtig.
Und auf der anderen Seite ist es, und das fand ich sehr spannend und interessant, ein Buch, in dem tatsächlich auch Technik, Technologie, Start-up-Szene in teilweise irrwitziger Form drin vorkommt. Ist das etwas, Sie waren ja selbst in Stanford, was dann einfach dort lag als Thema?
Ja, das begegnet einem dort natürlich tagtäglich. Also es gibt Episoden in dem Buch, wo mir immer wieder gesagt wird, wie unglaublich ich mir das ausgedacht habe, wo ich dann sagen muss, das habe ich mir leider nicht ausgedacht. Also dieses Kapitel, wo es um das Soylent geht, um diese Flüssignahrung, so ein Nahrungssubstitut, das klingt total ausgedacht, ist es aber nicht. Das gibt es genau in der Form, es heißt sogar so und es wird so beworben, wie ich das dann auch beschreibe. So. Also man trifft halt im Silicon Valley tatsächlich auf diese seltsamen Auswüchse. Nebst dem, dass es ganz viele wunderbare, interessante und sinnvolle Entwicklungen gibt. So,
also solche Anregungen sind tatsächlich aus Begegnungen entstanden, oder
ja.
Es kommt auch diese irrwitzige Stadt, die da auf dem Wasser gebaut werden soll, in einem Gespräch
auch
zum Tragen?
Auch das ist es. Es gibt ein Seasteady-Institut, wo reiche Leute versuchen, Inseln außerhalb der Hoheitsgewässer zu bauen, damit sie dort ohne Steuern und ohne Einschränkungen Geschäfte machen können. Das ist ein bestehendes Institut, in das viel Geld fließt. Ja.
Sehen Sie auch diese Ansätze, dann solche Sachen mit dieser Philosophie zu begründen? Es gibt ja tatsächlich solche Anfragen und Anforderungen, dann um so einen philosophischen Überbau, holen wir uns einen Professor her.
Also es gibt tatsächlich immer wieder den Versuch, diese Geschäftsideen auch intellektuell einzuholen. Also es gibt einige Silicon Valley Leute, wichtige Leute, der wichtigste, der mich auch sehr inspiriert hat für diese Figur des Tobias Erkner, der diese Preisfrage ausschreibt, ist Peter Thiel. Der zum Beispiel eben dieses Seasteady-Institut unterstützt oder der auch ein Institut unterstützt zur Beseitigung des Todes, weil sein Biogerontologe daran arbeitet, die Sterblichkeit zu überwinden und so. Und das versuchen die schon immer wieder, interessanterweise nicht nur intellektuell, philosophisch, sondern auch theologisch aufzuholen in dem Fall. Was natürlich einem schier das Gehirn sprengt, wenn man Thiel hört, dass er darüber spricht, dass er sehr christlich ist und Christianity is true, sagt er, und im nächsten Satz sagt er, dass die Menschheit muss jetzt endlich die Sterblichkeit überwinden, weil Sterblichkeit sei wie eine Grippe, da muss man drüber hinwegkommen und so. Und man denkt, wie kriegst du jetzt diese beiden Sätze theologisch irgendwie auf eine Seite? Aber das kriegen die irgendwie hin. Aber wenn ich dem zuhöre, mir sprengt's fast den Kopf.
Und Kraft kriegt's ja auch irgendwie hin. Ich möchte gleich nochmal auf Kraft und diese Person zu sprechen kommen, aber an der Stelle muss ich jetzt einfach einhaken und das zu platzieren. Es gab ja den Diskurs zwischen Peter Stamm und Ihnen, wie politisch, mal auf den Nenner gebracht, wie politisch Literatur sein soll, ja. Welchen Einfluss ist das auch Ihre Antwort, wo Sie sagen, diese Themen müssen auch rein? Ist das Ihre Antwort auf
ja,
doch was verändern? Und
das ist nochmal ein spezieller Diskurs, weil in dem Diskurs mit Peter Stamm ging es eher darum, ob sich Autoren tatsächlich mit Essays und Stellungnahmen zu politischen Themen äußern sollten. Und das ist in gewisser Weise auch politische Literatur, was ich da mache. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, weil ich finde, ob man politische Literatur schreibt oder Literatur, die ganz im Privaten verhaftet bleibt, wie sie eben Peter Stamm zum Beispiel schreibt, das finde ich komplett uninteressant, dieser Diskurs. Weil da ist einfach beides möglich und keines der beiden ist irgendwie wichtiger oder, oder so. Aber in dieser Diskussion ging es eher darum, darf man sich als Autor außerhalb der Kunst zu ganz konkreten Themen äußern? Und ich bin der Meinung, dass man, also ich tue halt beides. Ich schreibe sowohl in gewisser Weise politische Literatur und äußere mich auch in Essays oder so zu politischen Fragen, ja.
Aber es sind immer wieder die Punkte, das war ja auch schon in Frühling der Barbaren, wo sie quasi englische Banker in der Wüste dann dem Crash, dem Börsencrash aussetzen. Also dieses, ist das so ein Kernthema oder können Sie sagen, im nächsten Roman spielt was anderes eine Rolle. Aber ich habe so ein bisschen Gefühl, dieses Thema Wirtschaft, aber auch Moral schwingt immer irgendwie mit.
Ja, das sind die Themen, die mich interessieren, so, die sich aber dann auch immer wieder mehr verschieben. Also ich glaube, im Gegensatz zu Frühling der Barbaren spielt das Private zum Beispiel in Kraft eine viel größere Rolle. Also die Frage, inwiefern das Private politisch ist und das politische privat, was im Frühling der Barbaren weniger im Zentrum stand, das ist hier viel wichtiger. Die Projekte, an die ich zurzeit über die ich nachdenke, an denen ich wahrscheinlich arbeiten werde in den nächsten Jahren, die haben schon die meisten irgendwie wieder etwas zu tun mit gewissen gesellschaftspolitischen Fragen. Das ist einfach das, was mich in meinem Alltag beschäftigt, auch als Zeitungsleser, als politischer Mensch. Auch in der Wissenschaft waren das die Themen, die mich interessiert haben. So. Was aber nicht bedeutet, ich kann mir gut vorstellen, eines Tages ein komplett privates Buch über eine, weiß ich nicht, einen Liebesroman zu schreiben zum Beispiel. Das ist durchaus möglich. Ja.
Sie sind Schweizer, kommen aus der Schweiz, leben jetzt schon länger auch in Deutschland. Und Sie lassen den Kraft ja auch viel deutsche Geschichte erleben. Sie schicken Kraft, auch in Rückblicken, an wirklich so existenzielle Momente. War Ihnen das, also zum Beispiel ist einer davon damals die legendäre Bundestagsdebatte
1. Oktober 82.
Ja, dankeschön. Also in den 80ern, wo dann Schmidt Misstrauensvotum, die Debatte darum, das lassen Sie Kraft tatsächlich miterleben im Publikum. Sie lassen ihn miterleben, den Fall der Mauer. Ist das auch so der Punkt, wo Sie sagen, dass das war in wirklich deutsche Geschichte, hier nochmal ihn da wirklich zu packen, weil es ist ja sehr plakativ. Man könnte sagen, okay, gut, dass der 11. September nicht drin ist, aber das sind doch Momente, die man schon in vielen Büchern aufgegriffen hat. Warum lassen Sie Kraft auch nochmal diese Momente erleben?
Ist es so, dass gerade dieses Misstrauensvotum und so, das ist, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ob das literarisch schon viel verarbeitet wurde.
Vielleicht
der Mauerfall natürlich.
Ja, das Misstrauensvotum weniger, ja, klar.
Ja, ja. Aber also es ist so, dass dieses Buch auch eine Geschichte des liberalen Denkens der letzten 40 Jahre ist. Und das macht insofern Sinn, weil ich den Eindruck habe, dass im liberalen Denken sich Ende der 70er Jahre mit der Wahl, also mit der Wirtschaftskrise infolge der Ölkrise Mitte der 70er Jahre, dann mit der Wahl Thatchers, dann 81 die Wahl Reagans, dann eben die Hinwendung der Liberalen zum Wirtschaftsliberalismus weg vom Sozialliberalismus in Deutschland, dass das ein Kipppunkt in der jüngeren Geschichte, Weltgeschichte ist, also für alle westlichen Staaten gilt es, oder für fast alle, und dass, wenn wir diesen Kipppunkt, also der Wandel des liberalen Denkens nicht verstehen, dann ist es sehr, sehr schwer zu verstehen, was in der Wirtschaftskrise passiert ist und was heutzutage passiert und vor allem, in welcher Situation wir uns gerade im Silicon Valley heute befinden, wo ja das liberale Denken sich in ganz extremer Form, in fast libertärem Gedankengut wiederfindet. So. Und ich habe das Gefühl, es lässt sich eine historische Linie zeichnen von eben diesen Entwicklungen im liberalen Denken und im Kanzlersturz Anfang der 80er Jahre bis hin zu dem, was wir heute im Silicon Valley haben.
Also wir haben das Liberale, aber auch das Neoliberale. Aber interessanterweise ist ja Kraft einer, der sich dann, wenn man so will, auf diese Gegenseite stellt, der für Reagan jubelt, aber nie...
Was ja gar nicht die Gegenseite ist eigentlich, ja. Weil das ist das, was die neue Orthodoxie wurde. Also in den meisten Bereichen hat sich das marktliberale Denken komplett durchgesetzt. Bis hin in die sozialdemokratische Politik eines Schröders, eines Blairs und eines Clintons. So. nur wir als Leute, die entweder im akademischen Bereich sind oder im Bereich sich der Literatur bewegen, wir haben immer das Gefühl, das wäre sozusagen die oppositionelle Seite, weil wir das gar nicht so in unseren Kreisen sich das nicht so durchgesetzt hat. Aber eigentlich ist das der Mainstream der letzten 40 Jahre.
Und dennoch lassen Sie interessanterweise diesen Kraft das ja auch ausnutzen. Der ist ja, so mein Eindruck beim Lesen, nicht wirklich ja von diesen Ideen hundertprozentig überzeugt, aber er sieht, dass wenn er diese Ideen aufgreift und diese Ideen verbreitet, dann hat er wissenschaftliche Ruhm und Ehre, dann kommt er zunächst auch im Privatleben weiter und dann auch tatsächlich in seiner Entwicklung als Professor. Also eigentlich eine sehr, sehr fatale Entwicklung, dass er dann auch an Positionen sitzt, wo er dann noch mehr so agieren muss. Aber eigentlich im Grunde genommen war es für ihn ein Mechanismus für seine Karriere.
Ja, absolut. Vor allem zu Beginn. Am Anfang ist diese Hinwendung zum Thatcherismus und zum Reaganomics ist für ihn nur die Suche nach einem unique selling point, dass er nämlich innerhalb der mehrheitlich linken Studentenschaft eben auffällt und irgendwie als exzentrisch sich herausstellen kann. Dann kommt aber diese Begegnung mit seinem Freund István, mit diesem Ungarn, der sich mit einer mehr oder weniger erdachten Fluchtbiografie als ungarischer Dissident etabliert in Berlin, mit dem er sich sehr anfreundet. Und dessen Hinwendung zum Marktliberalismus und zum Konservatismus ist natürlich biografisch ganz anders begründet und hat eine viel größere Ernsthaftigkeit, weil er tatsächlich in einem kommunistischen System gelebt hat. Und ich habe so den Eindruck, dass Kraft über die Jahre von der Ernsthaftigkeit Istvans dann doch eine gewisse sich das abfärbt auf ihn auch und das marktliberale Denken eines Krafts eine gewisse Ernsthaftigkeit über die Jahre kriegt, die sich dann aber auch wieder abnutzt. Also es ist ja auch ein Entwicklungsroman mit einem Bogen, was das angeht.
Wobei, ich weiß nicht, wie weit wollen wir das oder verraten Sie diese Geschichte von diesem István an dieser Stelle? Ich frage immer den Autor nicht, der sagt, um Gottes Willen, verrät, spoilert mein ganzes Buch oder so.
Also, solange Sie den Schluss nicht verraten.
Nein, den Schluss werden wir jetzt nicht verraten. Aber auch er kommt ja quasi in diese Rolle des Dissidenten, des Ungarn-Flüchtlingens, weil er eigentlich die Hemden und T-Shirts wäscht und vergessen wird,
Genau, also
sehen Sie es mal.
István wird von der ungarischen Studentenschachnationalmannschaft zu einem Turnier nach Westberlin mitgenommen, weil die so vom Schachverband so Kunstfaser-Trikots kriegen, die immer so stinken. Und er soll die nachts im Hotel waschen. Und die Mannschaft verliert dieses Turnier furchtbar und aus lauter Frust vergessen sie, diesen Hemdenwäscher zu wecken und mitzunehmen und fahren ohne ihn los. Und er muss sich dann eigentlich eine Art Fluchtbiografie ausdenken, weil er nicht sagen kann, ich wurde einfach vergessen im Hotel.
Und so. Die führt ihn dann wiederum, diese erfundene, absurde Flucht, die führt ihn aber dann auch zu einer Professur letztendlich in den USA.
Ja, genau. Er wird da dann natürlich groß anerkannt als eben Dissident und antikommunistischer Denker und so. Für ihn ist dann aber das Fatale, dass der Fall des Eisernen Vorhangs ein ganz schlimmer Bruch in der Biografie wird. Eigentlich müsste das bejubeln, aber von da an schwitzt er Blut und Wasser, weil er immer Angst hat, dass jetzt die ungarischen Professoren, die er noch aus Studientagen kennt, dass die jetzt plötzlich frei in die USA reisen können und erkennen, wer da sitzt. So, dass das der Hemdenwäscher Pancell ist und nicht der große Atomstratege.
Das ist das eine, und weil er plötzlich nicht mehr dieser großartige Dissident ist, weil die alle kommen können. Also das ist, und auf dem Punkt möchte ich einfach auch noch zu sprechen kommen, weil ich ihn auch sehr wichtig finde, man hört diese Absurdität raus des Ganzen. Es ist letztendlich aber auch ein sehr skurriler, witziger, humorvoller Roman. Sie schon, aber so würden Sie es durchaus auch sehen.
Ich hoffe schon, ja, doch.
Und was mir aufgefallen ist, das ist es auch schon, ich sehe diese Szenen auch schon bei Frühling der Barbaren, Sie sind in gewisser Weise sprachlich und erzählerisch so ein Meister der Situation, in die sich Figuren hineinversetzen und darin versinken aus einer völligen Nichtigkeit heraus. Also beispielsweise eine Bootstour oder eine Ruderbootstour läuft völlig ins Desaster. Wie, das können Sie natürlich nachlesen, wollen wir es nicht erzählen. Oder allein das Betrachten eines Tapetenmusters in dem Kinderzimmer des Freundes, weil die Tochter ist eben ja schon nicht mehr im Hause, das Betrachten eines Tapetenmusters führt zu gedanklichem Chaos. Und Ähnliches gibt es ja auch schon im Frühling der Barbaren. Da sehe ich so auch tatsächlich, dass sie Spaß an solchen Szenen haben.
Ja, ja, ich setze gerne meine Protagonisten der Welt aus und lasse sie mit der Materie ringen, mit dem Widerstand, der ihnen die Welt entgegensetzt. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Und dann auch im Schreiben, dass sozusagen eine Ursache und Wirkung auf die andere folgt und diese Kaskaden an Ereignissen in Gang setzt, die ich ja sehr gerne da auch in einem einzigen Satz als eine Erzählung, manchmal sind die Sätze dann 2,5 Seiten lang oder so, weil das eine Erzählung ist, wo eines auf das andere zwangsläufig folgen muss und das Drama sich immer mehr entwickelt. Das macht mir durchaus Spaß. Ja.
Also sie wirken fast schon wie so kleine Kabinettstückchen innerhalb dieser Erzählung.
Ja, das sind eine Art Mikroerzählungen. Also ich versuche oft Sätze zu schreiben, die in sich wie eine kleine Erzählung funktionieren.
Innerhalb dieser Mikroerzählungen lassen Sie sich da gedanklich ähnlich treiben wie Ihre Figuren?
Nee, das ist
eben... Ich lasse jetzt mal die Tapete betrachten und Ihnen überlegen, was sehe ich da und ist es das oder nicht und in absurdeste Dinge zu kommen.
Ja, das mag vielleicht am Ende als Leser so wirken, aber ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn man eben wahnsinnig konzentriert und ganz ökonomisch schreibt. Also man darf sich eben gar nicht treiben lassen als Schreibender in diesen Mikroerzählungen, sondern die müssen im Grunde genommen wahnsinnig beherrscht sein. Also ich muss da die Zügel beim Schreiben sehr, sehr eng halten, weil die sonst überborden und eben ein Eigenleben entwickeln, das sie nicht haben dürfen. Also es muss ein sehr kontrollierter Prozess sein, ja.
Und wir verraten natürlich das Ende nicht, aber dennoch die Frage im Gesamtprozess der Erzählung, wie gehen Sie da vor? Sie haben dem Kraft dieses moralisch-unmoralische Angebot zu sagen gemacht als Autor. Wissen Sie schon oder wussten Sie da schon, wie das denn enden wird?
Ja, das wusste ich. Also ich würde sagen, in der Hälfte des ersten Kapitels wusste ich, wie und wo es enden muss, so. Genau.
Also Sie gehören nicht zu den Autoren, die sich jetzt auch komplett von ihren Figuren treiben lassen? Oder welchen Spielraum geben Sie Ihren Figuren?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das ist eine der interessantesten und schwierigsten Fragen überhaupt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ein Buch zu schreiben ist ein bisschen wie ein wildes Tier zu reiten, so, das einem immer irgendwo hintreiben will. Und man muss immer entscheiden, in welchem Moment man die Zügel anzieht und sozusagen dem Text seinen Willen aufdrückt. Aber man muss eben auch die Momente erkennen, wo einem der Text in die richtige Richtung zieht und wo man die Zügel locker lassen muss. Und ich glaube, das ist immer ein sehr schwieriges Abwägen. So, das ist sehr wahrscheinlich der Knackpunkt überhaupt beim Schreiben.
Wie lange sitzen Sie an Roman? Beziehungsweise über diesen Roman ist ja eine Dissertation quasi gescheitert.
Gegangen,
oder ist das nicht unbedingt ursächlich zusammenhängend?
Ja, doch, das hängt schon irgendwie zusammen. Ja, also das.
Aber das Schreiben war Ihnen dann wichtiger als...
Genau, ja. Und ich habe an dem Buch ja 4 Jahre gearbeitet. So. Also gut, da habe ich auch anderes noch gemacht, aber ich arbeite sehr langsam und ja.
Also, wenn Sie wissen wollen, wohin führt es den Kraft, wo endet es, dann kann ich Ihnen tatsächlich, und das ist ja Potenzial da gesehen, die Lektüre nur empfehlen. Es ist ein toller Roman, wo auch Dinge wie Periscope drin vorkommen, Technologien, die ich sonst nie finde in Roman. Er ist unterhaltsam, aber auch greift diese philosophischen Fragen auf. Finde ich ganz großartig, ein großer Wurf. Kraft von Jonas Lüscher, erschienen bei CH Beck. Und ich danke ganz herzlich fürs Hiersein Ihnen. Aber auch Jonas Lüscher, der jetzt auch noch signiert. Dankeschön.
Genau. Ich bedanke mich. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.